Hallo und willkommen bei Ofenkäse Crimes, dem True Crime Podcast für Ofenkäse und andere Sünden. Raffi, hast du dir eigentlich schon mal überlegt, ne, wenn wir jetzt, sage ich mal, noch, weiß ich nicht, so 70 Jahre zusammenbleiben, was wir dann den ganzen Tag machen, sollten wir mal in einer Seniorenbetreuungseinrichtung leben, was wir dann den ganzen Tag so machen?
Bingo spielen. Wahrscheinlich gibt es dann irgendwie so mega kranke Netflix-Zeug oder die Welt ist halt schon untergegangen, eins von beidem.
Vielleicht ist es auch richtig, richtig heiß und wir sitzen den ganzen Tag vor so Ventilatoren und gehen ein heute.
Ja.
Also es ist hier abnormal heiß heute drin, aber für euch tun wir alles. Raffi hat mir verboten, den Ventilator heute anzumachen, weil sonst würdet ihr ungefähr folgendes Geräusch. Ja, so klingt der Ventilator nicht, sonst müssen wir ihn wahrscheinlich umtauschen. Aber ja, wir schwitzen uns heute ein für euch ab. Ich habe mal überlegt, Raffi, dass wir uns dann vielleicht nochmal alle Folgen von Ofenkäse-Crimes anhören könnten, wenn wir im Seniorenheim sind. Aber vielleicht nicht die Folge von heute.
Okay.
Weil in der Folge heute geht es um mehrere Fälle, die in einem Seniorenheim stattgefunden haben und die sind nicht ganz so gut ausgegangen, wie du dir vorstellen kannst, wenn ich jetzt davon erzähle. Die Triggerwarnung findet ihr wie immer in der Folgenbeschreibung und wenn euch unser Podcast gefällt, dann dürft ihr uns gerne eine Bewertung dalassen und uns auf Instagram unter Ofenkäse-Crimes mit AE folgen. Ofenkäse haben wir heute leider nicht dabei, es ist aber auch heute einfach zu heiß.
Können wir auf der Fensterbank machen.
Den kann man jetzt auf der Fensterbank machen. Ja, Raffi, du darfst dich jetzt wieder wie immer zurücklehnen oder legen, wie ich immer so schön sage, und mir zuhören. Und ihr da draußen könnt das Gleiche machen. Wenn ihr Bilder zu der Folge seht, die laden wir natürlich auch immer für euch hoch. Es ist wohl eher einer der schwierigeren Momente im Leben, wenn geliebte Personen, die einen lange im Leben begleitet haben, sich vor den eigenen Augen verändern und sich zu einer eher unbekannteren Person entwickeln. So geht es auch Jane Handermann. Es fing alles damit an, dass ihre Mutter vergesslich wurde und ständig dieselben Fragen stellte. Mama, das hast du mir doch schon mal erzählt. Hast du an deinen Termin nächste Woche gedacht? Wo ist denn nur deine Brille schon wieder? Alzheimer kennt kein Alter. Jane Handermanns Mutter, Margaret Chambers, ist 58 Jahre alt, als Jane und ihre Familie sich schweren Herzens entscheiden, Margaret in die Betreuung der Alpen Manor Pflegeeinrichtung zu geben.
Vielleicht gerade an der Stelle, 58 war die erst.
Ja, also die Mutter ist erst 58 Jahre alt. Es ist aber ja wichtig zu wissen, dass Alzheimer eigentlich kein Alter kennt. Also die meisten Personen mit Alzheimer sind schon 65 Jahre oder älter, aber es gibt auch bis zu 5%, die halt daran im Alter von 40 bis 50 Jahren erkranken. Ja, und die Symptome entwickeln sich dann normalerweise auch langsam, verschlimmern sich im Laufe der Zeit und werden dann auch so schwerwiegend, dass die Leute auch alltägliche Aufgaben schwer noch machen können.
Okay. Ja, also er ist halt schon jung, ne?
58 Jahre ist schon jung. Dann wären jetzt unsere beiden Eltern quasi schon in dem Alter.
Ja.
Ja. Ich glaube, jeder, der vielleicht jemand Älteren in der Familie hat, weiß, wie das sein kann, wenn Menschen, die vorher anders waren, sich so in eine andere Richtung entwickeln und auf einmal Dinge vergessen und einen ganz kuriose Fragen stellen. Und das, ich glaube, dass das schon schwierig ist, mit anzusehen. So kann ich auch.
Ich kann dazu nichts sagen, weil meine Familie davon nicht betroffen ist, zum Glück.
Also bei mir waren fast alle älteren Frauen irgendwann im Alter davon betroffen. Auch relativ früh eigentlich so, hat mit 60 auch angefangen. Deswegen kann ich das sehr, sehr gut nachvollziehen. Und auch kann ich es gut nachvollziehen, dass es super schwer ist, dann jemanden so jung in eine Pflegebetreuung zu geben.
Ja.
Aber ist wahrscheinlich die richtige Entscheidung. Und ich erzähle dir jetzt erstmal weiter, was dann da in diesem Pflegeheim passiert ist. Genau wegen dieser Dinge soll Margaret nun von Personen begleitet werden, die sie in ihrem Alltag unterstützen können. So oft wie nur möglich sehen sich Jane und ihre Mutter in der Einrichtung. Eines Tages bemerkt Jane, dass ihre Mutter Schmutz im Gesicht hat. Sie holt einen Waschlappen aus dem Zimmer, feuchtet diesen an und beginnt sanft die Wangen von Margaret zu säubern. Doch dann bemerkt Jane eine beunruhigende Veränderung in ihrem Verhalten. Ihre Arme begannen zu zittern, ihre Augen wurden groß wie Untertassen. Und ich wusste, dass sie Angst hatte. Sie hatte Angst vor etwas. Es war etwas passiert, sagte Jane. Besorgt suchte Jane das Gespräch zu den anwesenden PflegerInnen. Doch eine erklärbare Antwort schienen diese nicht zu haben. Sie sagten ihr lediglich, dass die Zimmer der PatientInnen immer sauber gehalten werden und die Reaktion von Margaret bestimmt mit ihrer gesundheitlichen Verfassung in Verbindung gebracht werden kann. 2 Jahre später, im Jahr 1987, 2 Jahre nach ihrem Einzug, verstarb Janes Mutter. Ein natürlicher Tod, keine Nachfragen. Erst im Herbst des Jahres 1988 erfuhr die Familie von den unfassbar morbiden Taten zweier Frauen namens Gwendolyn Graham und Kathy Wood. Gwendolyn Gail Graham wurde im Jahr 1963 geboren. Kathy Wood erblickte ein Jahr früher, im Jahre 1962, das Licht der Welt. Beide Frauen lernen sich im Alpen Manor Pflegeheim im US-Bundesstaat Michigan kennen. Wood hatte bereits 1984 begonnen, als Pflegefachkraft in der Einrichtung zu arbeiten. Sie selbst sagte, dass sie seit dem Beginn ihrer Tätigkeit im Pflegeheim mehr Sinn in ihrem Leben erkenne, da sie bereits zu der Zeit mit Depressionen lebte. Kathy ist zu dieser Zeit mit ihrem Ehemann Ken Wood verheiratet. Ken und Kathy Wood trennten sich einige Zeit später, da Kathy ihn wiederholt im sexuellen Kontakt mit Frauen betrog. Er ist es trotzdem, an den Kathy sich im Herbst 1988 wendet und die ganze schreckliche Wahrheit erzählt. Im Jahr 1986 sehen sich Kathy und Gwendolyn das erste Mal. Gwendolyn ist eine neue Mitarbeiterin in der Einrichtung und Kathy ihre Vorgesetzte, die sie einarbeiten soll. Nach einiger Zeit bemerken die beiden eine gewisse Anziehung zueinander, eine starke Anziehung. Die beiden gingen eine Affäre ein, die sich schließlich sogar zu einer Liebesbeziehung entwickelte. Doch nicht nur im beruflichen Aspekt war Kathy Gwendolyn überlegen. Auch in ihrer Beziehung wusste Kathy, wie sie mit Gwendolyn umzugehen hatte. Wood wurde immer als dominant und herrisch beschrieben. Doch war es schließlich Gwendolyn, die den ersten Mord im Alpine Manor durchführte. Ihre Mitarbeiter erzählten, dass Kathy und Gwendolyn eine intensive, unbeständige Beziehung hatten und dass sie sich gemeinsam seltsame Streiche erlaubten, wie zum Beispiel sich unter die Betten von Patienten zu legen und Schwesternhelferinnen an den Knöcheln zu packen, wenn sie vorbeikommen. Die MitarbeiterInnen erzählten auch, dass die beiden oft eifersüchtig aufeinander waren und dass Graham besonders besitzergreifend war. Kathy Wood hatte eine Hassliebe zu Gwendolyn Graham. Einmal gerieten sie in einen Streit und Gwen zerrte Kathy an den Haaren in einem Patientenzimmer. Es war kaum zu glauben, dass diese Dinge geschahen und es wurde ein richtiges toxisches Chaos, erinnert sich eine ehemalige Kollegin. Die beiden liebten und hassten sich, konnten nicht mit und nicht ohne einander. Die Beziehung wurde in allen Aspekten extremer. Gwendolyn und Woods Sexualpraktiken beinhalteten nun nicht mehr nur, in Anführungszeichen, das Würgen bis zur Ohnmacht, sondern Gwendolyn begann über Mord als sexuelles Spiel zu reden. Also ich nehme jetzt mal an, dass die beiden da so eine Art Rollenspiel draus gemacht haben. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Wie ihr ja jetzt bereits raushören konntet, war die Beziehung der beiden nicht sonderlich gesund für die beiden oder ihr Umfeld und man hört auch so ein bisschen raus, dass die beiden in einer Art Abhängigkeit voneinander lebten. Man kann auch nicht mehr so ganz rausfiltern, wer da wen manipuliert hat. Es ist halt eben so eine ganz klassische dysfunktionale Beziehung. Die sind ja ganz oft mit super viel Leidenschaft und Adrenalin verbunden, aber eben auch mit Abhängigkeiten und ganz, ganz ungesunden Verhaltensmustern. Die beiden möchten zum Beispiel auch, dass sie sich beide immer gewiss sind, dass sie sich nicht verlieren und dass sie für immer aneinander gebunden sind. Und das ist, so sagen sie zumindest im Nachhinein, das Motiv für die Taten, von denen ich euch jetzt berichte. Den ersten Mord an einer Patientin in der Pflegeeinrichtung beging Gwendolyn Graham im Alleingang. Naja, also so halb, denn sie wies Kathy an, Wache an der Tür der Patientin zu halten. Mit leisen Schritten geht Gwendolyn auf das Bett einer Alzheimer-erkrankten Frau zu, einen nassen Waschlappen in der Hand. Margaret ahnt nicht, was ihre Pflegerin gleich mit ihr vorhat. Doch Gwendolyn drückt den nassen Waschlappen auf den Mund und hält gleichzeitig die Nase zu. Diese strampelt und Panik schießt in ihre Augen. Als Margaret keinen Ton mehr von sich gibt, lässt Gwendolyn schließlich los. Als Gwendolyn nach einer halben Stunde in das Zimmer von Margaret geht, muss sie mit Entsetzen feststellen, dass Margaret lebt. Sie hatte es nicht geschafft, sie zu ersticken. Die Alte muss wohl in Ohnmacht gefallen sein, dachte sich Gwendolyn. Ein paar Tage später kam Gwendolyn zurück, wieder den Waschlappen in der Hand, die Finger auf der Nase, die Luft abgeschnitten. Dieses Mal starb Margaret, Mutter von Jane Hunderman, die sich einige Tage zuvor noch fragte, warum ihre Mutter so panische Angst vor dem feuchten Lappen hatte. Das Ergebnis: ein natürlicher Tod, keine Autopsie, keine Nachfragen. In den folgenden Monaten wurden 4 weitere Patienten des Elpin Manor ermordet. Viele der Opfer, die zwischen 65 und 97 Jahre alt waren, hatten eine körperliche oder geistige Behinderung oder litten an der Alzheimer-Krankheit. Graham und Wood machten aus der Auswahl der Opfer ein Spiel, indem sie die Opfer auswählten, deren Anfangsbuchstaben zusammengenommen M-U-R-D-E-R ergaben. Hast du es rausgefunden, was es heißt?
Sag bitte nochmal.
M.
U.
U. R. D. E. R.
Oh.
Ja.
Murder, ja.
Ja, genau. Also sie wollten da quasi so eine Art Spiel draus machen, dass quasi Patient nach Patient umbringen, damit das am Ende mit den Anfangsbuchstaben dann das Wort Murder ergibt. Und ich denke mal, das M wird dann für Margaret gestanden haben. Graham nahm Andenken von den Opfern mit und bewahrte sie auf, um die Tode noch einmal zu Hause zu erleben. Beide Frauen prahlten vor ihren Kollegen und Kolleginnen damit, 6 Opfer erstickt zu haben, und Graham zeigte sogar ihre Souvenirs, aber niemand glaubte den beiden. Anzumerken ist hier, dass immer Graham die Morde durchführte, also sie hatte immer die Funktion der Erstickerin und Wood immer die Funktion der Bewacherin. Doch irgendwann bekommt vor allem Gwendolyn Graham Langeweile. Das Morden ist ihr zu öde geworden, bringt ihr keinen Kick mehr. Und Kathy Wood sieht sie eher als Spaßbremse. Als Gwendolyn eines Tages Kathy befehlt, die Rollen zu tauschen und nun sie mal mehr Schwung in die Beziehung bringen soll und selbst einen Patient oder eine Patientin umbringen soll, hat Kathy genug. Die beiden beschließen, getrennte Wege zu gehen. Und so vergingen einige Monate. Wood wurde in eine andere Schicht versetzt. Graham zog mit einer anderen Frau nach Texas und begann in einem Krankenhaus in der Säuglingspflege zu arbeiten. Doch Kathy merkt, sie muss sich jemandem anvertrauen, muss erzählen, was passiert ist. Sie kann nicht mehr mit diesem schlechten Gewissen leben. Und dafür wendet sich Kathy an niemand Geringeren als ihren Ex-Ehemann Ken Wood. Am 7. Oktober 1988 meldet sich Ken Wood bei der Polizei in Walker, Michigan, um zu berichten, dass seine Ex-Frau Kathy Wood, eine Pflegerin im Alpine Manor, zu ihm nach Hause gekommen sei und ihm erzählt habe, dass sie mit einer ihrer Mitarbeiterinnen in eine Reihe von Morden verwickelt gewesen sei. Meine erste Reaktion war: Wer würde denn Menschen umbringen, die in Not sind? Im Grunde haben wir es nicht geglaubt, sagte Roger Kalinick, pensionierter Detective des Walker Police Department, gegenüber License to Kill, eine Doku von Oxygen. Das ist so eine amerikanische True Crime Plattform, die solche Fälle dann abdeckt und recherchiert und dann auch, ja, im Fernsehen zu sehen ist. Nach Kens Aussage sprachen die ErmittlerInnen mit dem Verwalter des Pflegeheims, der von keinen ungewöhnlichen Vorkommnissen in der Einrichtung berichtete und sagte, Kathy sei eine hervorragende Mitarbeiterin. Die Ermittler sprachen Kathy daraufhin an und baten sie, zu einer Befragung auf die Polizeiwache zu kommen, wozu sie sich bereit erklärte. Auf dem Revier konfrontierten die ErmittlerInnen sie mit Kens Aussagen. Und während sie zunächst sagte, es sei nur ein Scherz gewesen, behauptete sie später, dass ihre Mitarbeiterin und Geliebte Gwendolyn Graham mehrere Patienten und Patientinnen des Pflegeheims erstickt habe. Und dass Graham mit ihrer neuen Freundin Heather Barragher nach Tyler in Texas gezogen war. Da nicht genügend Beweise vorlagen, um einen Haftbefehl zu erwirken, waren die ErmittlerInnen gezwungen, Kathy gehen zu lassen, während sie ihre Behauptungen weiter untersuchten. Am nächsten Morgen setzte sie sich mit Alpin Manor in Verbindung, um mit anderen Mitarbeitern zu sprechen, die Kathy nahestanden, und erfuhren, dass sie inzwischen entlassen worden war. Die Detektive von Walker in Michigan flogen daraufhin nach Texas, um Graham zu den Vorwürfen zu befragen. Und sie behauptete, Kathy habe die Gerüchte nur erfunden, damit sich Gwendolyn von ihrer neuen Freundin trennen würde. Sie willigte zwar ein, sich einem Lügendetektortest zu unterziehen, doch dieser war nicht aussagekräftig und die Behörden mussten sie aus dem Verhör entlassen. Das finde ich übrigens auch krass, dass da ein Lügendetektortest irgendwie genutzt wird zur Beweisfindung.
War doch in den 80er Jahren noch gang und gäbe in den USA.
Ja.
Und wurde dann erst, ich weiß gar nicht, wann die das gekippt haben, aber in ganz vielen True-Crime-Dokus sieht man das immer wieder.
Dass da Lügendetektortests gemacht werden.
Genau, und aber ist halt blöd, wenn irgendwelche psychopathischen Narzissten das davor sitzen und halt perfekt lügen können, ohne ja, dass sie eine mit der Wimper zucken.
Das ist natürlich dann kontraproduktiv.
Ja.
Zurück in Michigan willigte Kathy ebenso ein, sich einem Lügendetektortest zu unterziehen. Als sie zu dem Morden befragt wurde, distanzierte sie sich von den Verbrechen und erklärte dem Prüfer, sie habe nur Schmiere gestanden, als Graham die PatientInnen tötete. Kathy bestand den Test nicht und sie gab keine Erklärung für das Ergebnis ab. Während der ehemalige Detective Freeman glaubte, sie sei durchgefallen, weil sie ihre Rolle bei den Morden heruntergespielt hatte, waren andere ErmittlerInnen skeptisch, ob an ihren Behauptungen etwas dran war. Tage später jedoch rief Kathy die ErmittlerInnen an und sagte, sie wolle die Wahrheit darüber sagen, was wirklich geschehen sei. In einem Verhörraum offenbarte Kathy, dass sie eine viel größere Rolle bei den Morden spielte, als sie zuvor behauptet hatte. Warum sollte ich ihr die Schuld geben, wenn ich doch auch eine Menge damit zu tun hatte? Im Pflegeheim gibt es ein Buch, in das sie all diese Namen eintragen, wenn sie sterben oder in ein Krankenhaus entlassen werden. Und wir wollten versuchen, es Mörder buchstabieren zu lassen, sagte Kathy den Ermittlern. Auf die Frage nach dem Motiv für die Morde sagte Kathy, sie hätte es getan, um etwas zu haben, das sie für immer verbinden würde. Oh Gott, es ist albern, aber genau das war es, sagte sie den ErmittlerInnen. Bevor es zu einer Verhaftung kommen konnte, verlangte die Staatsanwaltschaft von den ErmittlerInnen die Vorlage stichhaltiger physischer Beweise und im Dezember 1988 exhumierten die Behörden die Überreste von Chambers, also der Mutter von Jane Hanneman, und einem weiteren Opfer namens Edith Cook. Obwohl der Gerichtsmediziner nicht in der Lage war, festzustellen, ob die Opfer eines natürlichen Todes oder des Erstickens gestorben waren, konnte er aufgrund von Kathys Aussagen die Todesursache von natürlichem Tod auf Mord ändern. Kurze Zeit später wurden sowohl Kathy als auch Gwendolyn verhaftet. Kathy wurde in 2 Fällen des Mordes und Graham in 5 Fällen des Mordes angeklagt. Beauregard, also die Freundin von Gwendolyn, wurde ebenfalls in den Zeugenstand gerufen und sagte aus, dass sie die gleichen Ereignisse wie Kathy gegenüber den ErmittlerInnen geschildert hatte. Graham wurde schließlich in 5 Fällen des Mordes ersten Grades und in einem Fall der Verschwörung zum Mord für schuldig befunden und zu lebenslanger Haft verurteilt. Für einen Anklagepunkt wegen Mordes zweiten Grades und einen Anklagepunkt wegen Verschwörung zum Mord wurde Kathy zu 20 bis 40 Jahren Gefängnis verurteilt. Im Januar 2020 wurde sie wegen guter Führung vorzeitig aus der Haft entlassen und zog nach South Carolina. Ja, Raffi. Jetzt weißt du, warum wir den Fall nicht anhören sollten, wenn wir dann selber mal in einer Senioren- und Seniorinnen-Einrichtung leben.
Residenz,
genau.
Ja, bin verwirrt, um ehrlich zu sein, nach dem Fall.
Es ist schon ganz kurios. Also ich kann mir die Beziehung der beiden so richtig bildlich vor meinem geistigen
Auge. Ich kann mir aber nicht
Auge
vorstellen, wie man das so auf die Spitze treibt, dass man, ich kann oft ja gut nachvollziehen, wieso Leute andere Leute umbringen, aber in dem Fall überhaupt gar nicht. Also das ist so jenseits jeglicher Vorstellungskraft bei mir.
Ich glaube, dass es da immer um so eine Schippe draufsetzen ging, immer einen Kick mehr in der Beziehung haben. Wer macht das Krassere und wie weit würden wir füreinander gehen? Man muss auch sagen, beide haben in ihrer Kindheit sehr viel Missbrauch erfahren. Eltern gehabt, die nie für beide da sind. Und da kommt, glaube ich, dieses Bindungs- und Beziehungsmuster von beiden her. Und dann, okay, wir machen alles füreinander und sogar einen Mord machen wir füreinander, damit wir uns nie verlieren. Aber schließlich hat ja dann doch eine ausgesagt. Die Kathy hat sich dann dagegen gestellt und gesagt, nee, jetzt muss ich doch was sagen. Aber klar, beide waren Täterinnen. Da kann sich keiner von den beiden freisprechen, auf jeden Fall.
Ja.
Ich zeig dir mal ein Bild von den beiden, dann kannst du die für die Zuhörerinnen beschreiben. Das ist rechts Gwendolyn und links Kathy.
Ja, gut, die Bilder sind natürlich immer gemein, diese Mugshots. Die sehen schon ziemlich verbraucht aus irgendwie. Also vor allem die, ja, beide eigentlich.
Mhm.
Die sehen so ein bisschen 80s, also Gwendolyn so, sieht so ein bisschen 80s Punk-mäßig aus.
So Trucker-Babes irgendwie.
Ja, bisschen, ne? ja, auch, ja, genau. Oh, dann ist ja auch Kathy noch gar nicht so alt, wenn sie jetzt aus, also vergleichsweise jung jetzt.
Nee, genau, die ist noch gar nicht so alt.
Aber hat natürlich auch die Hälfte ihres Lebens hinter Gittern verbracht.
Ja, zu Recht auf jeden Fall.
Ja, schon.
Ich finde das einfach auch, was ich mich gefragt habe, dazu habe ich aber nichts gefunden. Die hat ja dann in der Säuglingspflege gearbeitet.
Die Gwendolyn.
Genau, da ist es aber also nicht, dass ich es gehört habe, zu einem Vorfall gekommen.
Ja, sie war ja auch dann raus aus diesem Umfeld mit ihrer Freundin.
Ja, und ich frage mich halt auch, ob es nicht noch Fälle dazukommen, vielleicht, wo es nicht rausgefunden wurde, weil, wie gesagt, halt auch ja nicht oft, also dann nie eigentlich gesagt wurde, okay, kommt jetzt zu einer Autopsie, bis nachdem die das dann halt ja, gesagt haben. Vor allem, weil die halt auch alle erstickt sind, ne?
Ich will nicht wissen, wie viele alte Menschen in Altersheim sterben, umgebracht werden, ohne dass es bemerkt wird.
Da gibt es auf jeden Fall relativ viele Fälle zu, bekannte Fälle auch. Natürlich ist das nicht gang und gäbe. Es, die meisten Krankenpfleger und Krankenpflegerinnen, Gesundheits- und Krankenpflegerinnen, Entschuldigung, sind machen ihren Job ja super und sind auch auf super schlechten Rahmenbedingungen ausgesetzt.
Ich meinte auch nicht das Pflegepersonal.
Nee, aber...
Also wie viele Verwandte nehmen denn die Gelegenheit wahr, und die reiche Tante im Pflegeheim umzubringen? Jetzt mal so ganz klischee-mäßig.
Kann schon sein. Ich hoffe nicht zu viele.
Wir sollten das nachvollziehen. Also das ist natürlich jetzt ein bisschen übertrieben dargestellt, aber ich glaube schon, dass das oft vorkommt. Und gerade bei älteren Menschen, wo dann, die vielleicht eh schon kränklich sind und nicht mehr ganz so fit, wird dann vielleicht auch aus Zeitmangel, Ressourcenknappheit vielleicht nicht so genau nachgeguckt.
Aber dazu, wie das abläuft, also quasi mit, wenn jemand stirbt in einem Pflegeheim oder in einer Pflegeeinrichtung, da kommen gleich nochmal ein paar Zuhörer und Zuhörerinnen von uns zu Wort, die das aus ihren Erfahrungen berichten. Aber kurz nochmal zu dem Thema Mord im Pflegebereich. Es gibt einen ganz bekannten Fall in Deutschland. Weißt du, wie der heißt?
Nils H.
Ach krass, okay, das kam jetzt aus dir rausgeschossen. Was kannst du über Nils H. erzählen? Vielleicht mal so einen kurzen Einblick geben?
Ist, glaube ich, der größte Massenmörder der deutschen Nachkriegsgeschichte. Für wie viel wurde er verurteilt? 98 oder so?
Genau
so. 92, sowas in dem Dreh.
Die Ermittler sind 160 Fällen nachgegangen, auf jeden Fall im Kreis.
Naja, er hat die dreistellig nicht vollgemacht vor Gericht.
Genau.
So viel weiß ich. Und der hat halt. Und der war Krankenpfleger, hat in zwei Krankenhäusern gearbeitet und hatte geil auch den, auf jeden Fall in einer Belegschaft, den Spitznamen Todesengel.
Weil bei denen immer so viele.
Weil wenn er Schicht hatte, so viele gestorben sind.
Ja.
Er hatte wohl sowas wie einen, so ein, was Richtung Gottkomplex, dass er hat PatientInnen Medikamente gespritzt, dass er sie halt wiederbeleben kann.
Genau.
Und hat halt dadurch zum einen so soziale, seinen sozialen Status verbessern wollen, weil er halt so gut im Wiederbeleben ist.
Der Hero quasi.
Der Hero ist. Und auf der anderen Seite natürlich im Verhältnis zu den Patienten war er dann aber auch der Herrscher über Leben und Tod. So habe ich das
Ja, der hat dem Patient in das Herzmittel Gilurythmal, heißt das so, quasi gespritzt, um dann Herzrhythmusstörungen auszulösen.
Ah, ja,
und dann
genau.
Die
und
dann Leute wiederbelebt, damit er quasi, guck mal, der ja richtig, richtig schlimm auf jeden Fall.
Ja, der Fall hat halt auch hohe Wellen geschlagen in seinem professionellen Umfeld, weil halt der, ich glaube, aus der einen Klinik entlassen wurde, weil es da schon Vermutungen gibt, dass der nicht so ganz sauber ist.
Ja, genau.
Und dann haben die das aber nicht gemeldet, weil die irgendwie Schiss hatten, dass ihnen was angehangen wird, der Klinik. Und ich weiß gar nicht, ob dafür für jemand verurteilt wurde letztlich, aber das hat auf jeden Fall auch juristische Konsequenzen für anderes Klinikpersonal gemacht.
Ja, und erwischt wurde der halt, weil er halt auch auf frischer Tat ertappt wurde.
Ah, das wusste ich gar nicht.
Also eine Krankenschwester hat ihn halt erwischt im Klinikum Delmenhorst, wie er da einem Patienten dieses Herzmittel Gilurhythmal, heißt es vielleicht so, ja, dann die Herzrhythmusstörung auslösen wollte.
Aber das ist schon krass, ey, wie oft er das gemacht hat, ohne dass, weil der hat ja auch viele wiederbelebt. Also er hat das ja super oft gemacht und dann wurde er nicht erwischt, das finde ich schon krass.
Ja, ich denke mal schon, dass der halt so als, vielleicht auch als Held gefeiert wurde. Aber es ist schon irgendwie komisch, ne? Also, ja.
In dem Zusammenhang habe ich auch mal einen Artikel gelesen, weil das ja immer auch mal wieder vorkommt, das Pflegepersonal. Da gibt es auch eine Krankenschwester aus den USA, die so bekannter ist. Oh, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt.
Es gibt mehrere Fälle auf jeden Fall. Es gibt mehrere
Fälle und das war wie so eine Checklist, was verdächtig ist an Pflegepersonal, weil das wohl in viele Fälle so Überschneidungen haben. Zum Beispiel, dass der so einen Spitznamen hatte und diese Pflegerin aus den USA, der einen Fall, der mir da im Kopf ist, die hatte auch so einen Spitznamen.
So der Todesengel oder die Schwester Rabiata oder was weiß ich.
Genau sowas. Und immer auf ihrer Schicht waren die krassen Notfälle und so. Und
ich glaube halt, wenn man sowas auch nur aus Spaß sagt, sollte man auch immer im Hinterkopf das behalten. Denke, vielleicht gibt es die Chance, dass da wirklich was nicht stimmt und das gut beobachten und ansprechen, ist, glaube ich, immer ganz wichtig. Ich habe dann bei Instagram die Leute gefragt, ob es vielleicht Menschen gibt, die in der Pflege arbeiten. Da haben uns zum Teil Ärztinnen geschrieben, aber auch Gesundheits- und Krankenpflegerinnen oder Seniorenpflegerinnen. Wie ist der richtige Begriff? Altenpflegerinnen, ne? Ist der richtige Begriff, oder? Denke ich mal. Nicht. Und wir würden euch gerne jetzt ein paar von diesen Erfahrungen zeigen und mit euch teilen. Wir haben nämlich gefragt, wie das abläuft, wenn PatientInnen dann versterben, zum Beispiel während deren Schicht. Ich hatte eine, die war ambulante Krankenpflegerin. Ich hoffe, dass ich deinen Beruf jetzt richtig ausspreche. Wenn nicht, schreibt mir noch mal gerne mal. Und da würde ich euch jetzt einfach ein paar von abspielen.
Ich habe mich aber eben zu weit aus dem Fenster gelegt, dass da so viele Todesfälle in Altenheimen unten drunter durchrutschen. Das tut mir leid. Ich wollte ein bisschen...
Okay.
Die Horrortrommel.
Und zwar schreibt uns Steffi Folgendes.
Also ich habe im Pflegeheim schon gearbeitet und es ist halt so, die Leute sterben ja meistens nicht von heute auf morgen. Das ist ja oft ein längerer Prozess. Das heißt, die sind einfach längere Zeit in der präfinalen Phase beziehungsweise in der Sterbephase. Und man weiß einfach, dass es zu Ende geht. Deswegen kommt es da auch für niemand jetzt so verwunderlich rüber, dass da jemand gestorben ist. Und also in der Nachtschicht ist es dann einfach so, man ruft dann einfach einen Arzt vom ärztlichen Bereitschaftsdienst. Der kommt dann teilweise 5 bis 6 Stunden später und macht dann die Leichenschau, füllt den Leichenschein aus. Da habe ich jetzt noch nie mitgekriegt, dass da jemand unklare Todesursache ausgefüllt hat. Die gucken halt, also die drehen den Verstorbenen auf die Seite zu gucken, gell, nach den Leichenflecken und ob er wahrscheinlich irgendwo Verletzungen hat, gucken in die Augen rein und gucken nach der Leichenstarre. Und das geht meistens 2 Minuten, dann ist die Leichenschau eigentlich schon erledigt. Der Papierkram dauert 10 Minuten, also länger wie die eigentliche Leichenschau. Und also wie gesagt, ich habe schon sehr viele Verstorbene begleitet oder es sind schon sehr viele verstorben bei mir. Also nicht bei mir, oh Gott, das hört sich jetzt auch total bescheuert an, aber du weißt, was ich meine. Und da kam es jetzt tatsächlich noch nie vor, dass eine unklare Todesursache angekreuzt hat im Pflegeheim. Im Krankenhaus kann es dann vielleicht schon wieder anders aussehen oder im privaten Bereich zu Hause. Da haben die Leute auch ein anderes Alter. Da sind sie nicht 86, multimorbid und schon seit 15 Jahren bettlägerig. Aber im Pflegeheim, Heimbereich ist es eigentlich so gang und gäbe, dass da der Arzt irgendwann dann mal kommt und oberflächlich halt schnell guckt und dann eigentlich auch wieder geht und der Schreibkram länger dauert wie die eigentliche Arbeit am Patienten oder am Verstorbenen.
Was? Also erstmal danke, liebe Steffi, für deine Erfahrungen da in dem Bereich. 2 Minuten.
Das ist nicht lange.
2 Minuten dauert die Leichenschau und der Schreibkram dann aber 10 Minuten. Germany in a nutshell, hör mal. Ja, wir haben dann auch mal eine gute Bekannte von uns befragt, die Ärztin ist, die auch schon Leichenschauen durchgeführt hat, um das mal von ihrer Seite zu hören, wie das dann quasi auf der Ärzte- und Ärztin-Seite abläuft. Und das war ihre Antwort.
Wenn ich eine Leichenschau mache, dann ist es in der Regel so, dass ich eben Dienst habe an dem Tag im Krankenhaus und dann von der Station angerufen werde, dass jemand verstorben ist. Und dann gehe ich auf die Station, schaue mir erstmal in der Akte an, was der Patient oder die Patientin dann eben für Vorerkrankungen hatte und warum der oder die im Krankenhaus war. Und schaue mir dann den Leichnam an. Prinzipiell ist es ja so, dass die äußere Leichenschau beginnt ja damit, dass man sich den Leichnam anschaut und komplett entkleidet. Und dann auch, da gehört auch dazu, dass man eigentlich in alle Körperöffnungen reinschaut. Dann müssen auch der Leichnam muss zunächst so belassen werden, wie er war beim Versterben, also die ganzen Zugänge, die Infusionszugänge, Blasenkatheter und sowas muss drin bleiben, bis die Leichenschau stattgefunden hat. Dann schaue ich mir den Leichnam an, schaue, ob irgendwo ein Bluterguss ist, ob der oder diejenige vielleicht auf den Kopf gestürzt ist, ob da irgendwelche Wunden sind. Dann geht es eben auch größtenteils darum, zu schauen, ob sichere Todeszeichen vorhanden sind oder eben, ob da ein Hinweis ist für einen nicht natürlichen oder einen ungeklärten Tod. Für die sicheren Todeszeichen dazu zählen eben dann das Erste, was eintritt, ist in aller Regel, sind das die toten Flecken. Die beginnen ja dann an den quasi aufliegenden Partien, also meistens am Rücken, wenn jemand auf dem Rücken gelegen hat. Und dann kann man daran noch feststellen, je nachdem, ob die dann noch wegdrückbar sind oder nicht, wie lange derjenige schon tot ist. Und dann kommt eben die Totenstarre, die beginnt in aller Regel am Kiefergelenk, also an den kleinen Gelenken. Und daran kann man dann eben sichere Todeszeichen festmachen. Das sind die zwei häufigsten. Dazu gehören dann noch so nicht mit dem Leben vereinbare Verletzungen. Das sehen wir ja als Krankenhausärzte jetzt im Krankenhaus nicht. Aber dazu kann es ja eben kommen bei Unfällen, wenn jetzt der Kopf oder der Torso abgetrennt wird oder sowas. Genau, so findet dann die Leichenschau statt, indem man sich das alles genau anschaut und feststellt, ob da irgendwas nicht passt, ob da irgendwelche Verletzungen sind, die jetzt nicht zu dem Krankheitsbild passen oder irgendein Anhalt dafür, dass es da eben zu einem nicht natürlichen Tod gekommen ist. Und dann im Anschluss muss ich dann den Totenschein ausfüllen und da geht es dann eben auch darum, dass man dass ich dann die Personalien festhalte und dann so eine Kausalitätskette herstelle, wie es jetzt zu diesem Tod gekommen ist. Und das ist tatsächlich häufig gar nicht so einfach, weil man ja auch die Patienten jetzt im Krankenhaus nicht unbedingt so gut kennt, wenn das jetzt nicht die eigenen Patienten sind, sondern von einer anderen Station. Und dann muss man sich da eben die Informationen, muss ich mir dann zusammensuchen und eine Kausalitätskette herstellen, wie es jetzt zu diesem Tod kam, wenn ich davon überzeugt bin, dass es ein natürlicher Tod war. Und wenn ich mir das Ganze nicht erklären kann oder wenn ich Hinweise habe für einen nicht natürlichen Tod, dann muss ich das dann eben auch dementsprechend ankreuzen auf dem Totenschein und dann auch dann die Polizei informieren. Auch bei einem ungeklärten Tod muss man die Polizei informieren. Und die kommen dann und ermitteln, telefonieren möglicherweise auch nochmal mit dem Hausarzt oder mit jemandem, der jetzt dem Patienten, die Patientin besser gekannt hat und versuchen dann eben den Hintergrund rauszufinden. Wenn ich dann auf dem Totenschein einen nicht natürlichen oder ungeklärten Tod angekreuzt habe, dann wird ja dann auch die innere Leichenschau dann durch die Gerichtsmedizin durchgeführt. Und hierbei kann ja dann die Todesursache eigentlich fast immer festgestellt werden.
Und was ist jetzt der Unterschied, wenn das nicht in einem Krankenhaus passiert?
Das Ganze ist ein bisschen anders, wenn es zu einem Todesfall zum Beispiel in einem Pflegeheim kommt oder zu Hause und dann man als Notarzt dahin kommt, dann ist es eben so, dass der Notarzt dann auch die erste Leichenschau macht und quasi den Tod feststellt. Aber der hat eben je nach Bundesland auch die Option, den vorläufigen Todesschein auszufüllen. Und dann muss eben nochmal in aller Regel der Hausarzt dann vorbeikommen, um dann den endgültigen Todesschein auszufüllen, weil eben nicht davon auszugehen ist, dass der Notarzt, der dann komplett fremd zu diesem Patienten oder der Patientin kommt, eben diese Kausalitätskette herstellen kann, was da jetzt genau passiert ist.
In unserem Fall ist ja der Tod durch Ersticken eingetreten, aber durch eine andere Person. Wie könnte man denn das feststellen? Also wie weiß man, ob das Ersticken jetzt natürlich oder unnatürlich war?
Beim Tod durch Ersticken, wie jetzt in eurem Fall, unterscheidet man ja drei Unterarten. Da gibt's ja das Erdrosseln. Darunter versteht man dann eben eine Strangulation mit einem Werkzeug, wie jetzt einem Seil oder sowas. Erwürgen wäre dann Strangulation durch Kompression des Halses mit den Händen. Und dann gibt's eben noch das Ersticken in dem Sinn, dass man die Nase und den Mund zuhält. Und das gibt's entweder in der Form, dass man eben tatsächlich Nase und Mund zudrückt oder eben indem man den Brustkorb daran hindert, sich auszudehnen, indem man sich auf den Brustkorb draufsetzt. Das nennt man dann Burking und dann gleichzeitig noch den Mund und die Nase zuhält. Dabei sieht man dann so zum Beispiel Stauungsblutungen an den Augenlidern oder in der Mundschleimhaut und so Petechien. Das sind kleine so punktförmige Einblutungen im Gesicht, ganz häufig auch rund um die Augen. Und die sind eben ein ganz typischer Befund für Ersticken, weil dann das Blut aus den Kapillaren austritt in dem Bereich. Und das Gesicht wirkt dann insgesamt eher aufgedunsen. Wenn es jetzt zu einer Strangulation oder zum Erwürgen gekommen ist, dann sieht man auch so Vertrocknungen am Hals, eben dort, wo dann die Hände oder das Strangulationswerkzeug angelegt wurde.
Ja, vielen Dank, liebe Corinna, auf jeden Fall für diese Information. In den Fällen des Pflegeheims unserer heutigen Geschichte lässt sich ja jetzt eigentlich nur vermuten, dass vielleicht Anzeichen für das Ersticken übersehen worden sind oder vielleicht auch direkt die Kausalität mit dem Alter der PatientInnen erklärt wurde. Ich mache auf jeden Fall an dieser Stelle nochmal aufmerksam. Es gibt den Instagram-Kanal von Dr. Zokus. Der macht zu diesen Themen, also zum Beispiel Tod durch Ersticken, Tod durch Ertrinken, immer Videos. Die sind nicht für jeden was. Also wenn ihr einen schwachen Magen habt, da müsst ihr mal gucken, ob ihr euch das angucken könnt. Ich darf die nie gucken, wenn Raffi im Raum ist. Der kriegt da auf jeden Fall immer einen leichten Anfall. Aber es ist super interessant. Und ja, wenn ihr irgendwie Geschichten zu dem Thema Autopsie habt, vielleicht schon mal in eurem Umfeld irgendwas miterlebt habt, wie das abläuft, dann schreibt uns gerne auf Instagram unter Ofenkäsecrimes mit AE. Aber apropos ZuhörerInnen-Geschichten.
Eine Zuhörerin hat uns davon erzählt, dass es auch Gewalt von Bewohnern und Bewohnerinnen quasi zu den Betreuenden kommt. Und die hat erzählt, dass eine Kollegin von einem Bewohner angegriffen wurde und gewürgt wurde und dann wirklich bewusstlos auf den Boden gefallen ist. Und zum Glück aber eine ältere Dame mit in diesem Zimmer war, wo der Bewohner die gewürgt hat. Und diese Bewohnerin hat dann ganz toll reagiert und die Klingel schnell genommen und so Hilfe holen können. Und dann musste die Kollegin von ihr wirklich auch, ja, mit dem Krankenwagen abgeholt werden. Und ja, Gott sei Dank ist dann nichts Schlimmeres passiert. Wobei man auch sagen muss, dass viele Leute, die sowas machen, ich habe ja selber mal in der Pflege ein Praktikum gemacht, ein Jahr, da war auch ein Mann zum Beispiel, der hat mich immer wollte mich immer in die Brustwarzen kneifen, der hat immer nach mir geschlagen. Und manche sind auch einfach, also machen das aus ihrer Demenz heraus oder aus dem Alzheimer heraus. Viele kriegen dann auch Aggressionen oder sowas im Alter, die meinen das dann nicht mal als böswillig. Klar, es ist nicht in Ordnung und man muss gucken, dass man sich da schützen kann, aber man muss halt wissen, dass es passieren kann. Und sie hat aber auch erzählt, dass sie mitbekommen hat, dass Gewalt von Pfleger und Pflegerinnen auf die Bewohner ausgeht. Also sie hat erzählt, dass da ein Pfleger war, der immer einer alten Frau die Klingel weggenommen hat, wenn sie im Bett war, damit sie nicht klingeln kann. Die hat dann immer verzweifelt um Hilfe gerufen und geweint und hat ihr zum Beispiel verboten, aufzustehen. Hat sie, nicht ihren Wünschen entsprochen und quasi die Macht über diese Frau dann gehalten. Und die mir das geschrieben hat, ich darf ihren Namen nicht sagen, hat gesagt, dass es für sie das Schlimmste war, so einen Kollegen da zu haben. Und sie hätte das auch gemeldet, der wurde aber auch gekündigt 1,5 Jahre später. Aber der hat die Leute wohl immer zu Sachen gezwungen, die nicht wollten. Also zum Beispiel, du musst jetzt deinen Kaffee da trinken und du darfst ihn nicht im Bett trinken. Also so psychischer Stress und psychische Gewalt.
Das ganz fand ich, schlimm.
Ja, ganz schlimm. Ich habe das auch mitbekommen, als ich im Krankenhaus gearbeitet habe. Da waren einige Pfleger und Pflegerinnen, die wirklich nicht nett mit den Leuten umgegangen sind. Man hat es gemerkt, die waren genervt von ihrem Job. Okay, ich bin auch manchmal genervt von meinem Job, aber du kannst halt nicht so mit den Leuten umgehen.
Ja,
und die Leute brechen. Die Leute waren wirklich teilweise gebrochen. Das hat man gemerkt. Also sie haben so waren ganz klein und haben gewimmert und dann so gesagt, wenn die sich in die Schutzhose eingenässt haben, hast du dir schon wieder in die Windeln gemacht und so. Und Windeln ist zum Beispiel auch ein Ausdruck, den man in der Pflege gar nicht nutzen würde, weil das ja keine kleinen Babys sind, sondern erwachsene Menschen.
Ja, ich will dazu gar nichts sagen, weil ich mich auch
nur
nicht in... Bitte? Nee, ich will mich nicht in die Haut von Pflegepersonal in deutschen Kliniken und oder Altenheimen versetzen müssen. Also der Stress, die ziemlich beschissene Bezahlung, wenn man das mal ein paar Jahrzehnte gemacht hat, weiß ich halt nicht, was das mit einem macht und welche Seiten das hervorkehrt, auch wenn ich das natürlich schlimm finde. Also das ist ja, muss ich ja gar nicht sagen, aber ich will da das nicht kommentieren an der Stelle eigentlich.
Okay, ja, ich verstehe, dass man das nicht kommentieren will, aber ich finde es schon wichtig zu sagen, dass egal, wie stressig dein Job ist, es natürlich nicht geht, dass du Leute...
Nee, das geht nicht.
Ja, dann sind wir eigentlich schon beim Ende der heutigen Folge. Wenn ihr dazu mehr Geschichten oder Erfahrungen habt, könnt ihr die gerne mit mir teilen. Mir haben super viele Zuhörer und Zuhörer aus der Pflege geschrieben. Es tut mir leid, dass ich euch nicht alle mit in den Podcast nehmen konnte, aber er wäre sonst auch einfach ein bisschen zu lang geworden.
Unser Kaffeekonto ist PayPal, ofenkesselcrimes@paypal. Jeder, der hier im Podcast sein will, kann ja da.
Das ist gar nicht unser PayPal-Konto. Aber tatsächlich mache ich nochmal Werbung. Wir machen das ja hier alles für euch quasi kostenlos und machen das auch gerne. Wir haben keine großen Redaktionen hinter uns. Wir recherchieren alles selber, wir schneiden alles selber. Und falls ihr uns mal einen Kaffee ausgeben wollt oder einen Ofenkäse spendieren wollt, dann könnt ihr das in unserer Bio auf Instagram machen. Und zwar heißt das Kofi. Da findet ihr nämlich im Linktree auf Instagram. Und auf Kofi könnt ihr uns dann, weiß ich nicht, 1,50, 50 Cent... freuen uns über alles, gibt uns Geld.
Ah, Kaffee wird teuer, wa? Und so ein Flat White kostet halt auch 3,90 jetzt. Ne?
Ich trinke ja keinen Kaffee mehr seit 2 Wochen. Ich habe ganz schlimme Magenprobleme, deswegen kann ich auch keinen Ofenkäse essen. Das ist so übel. Wenn ich das wieder in den Griff habe, dann gönne ich mir erstmal einen fettigen Ofenkäse. Obwohl,
geil.
Ja, das ist okay. Alle Pfleger und Pflegerinnen, die Folge hören, nope.
Das ist wie, wenn man Magen-Darm hatte und dann das Erste, was man isst, eine Tiefkühlpizza.
Aber man hat Bock drauf.
Man will das direkt essen, wenn man alles bei sich behält, aber man weiß genau. Und dann früher als Kind, schlimm, das war der schlimmste Tag fast, wenn man das schon essen wollte und noch nicht durfte. Und noch den Reis mit Erbsen und Möhren essen muss.
Meine Mutter hat immer gesagt, Kathi, mach es, aber beschwer dich nicht, wenn ihr danach wieder schläft ist. Ich hatte immer Lust auf Frikandel mit Pommes. Und Mayo. Also so richtig Magenbombs.
Oh,
ja.
Dieses ganze holländische Fastfood ist so abartig, finde ich.
Ja, ist schon. Poffertier ist es lecker.
Die sind, ja, aber das ist ja einfach nur Pfannkuchen.
Also kleine Pfannkuchen, kleine.
Diese frittierten Schlacht- und Fischabfälle sind einfach nur abartig.
Ja, gut, dass ich das alles jetzt nicht mehr esse. Wenn ich jetzt dran denken würde, so ein püriertes Kipcorn, das ist ja eigentlich ein püriertes Hühnchenfleisch in so einem Ding drin. Raffi, du hast aber gerade Bock drauf.
Nee, überhaupt nicht, wirklich nicht. Gibt es ja in holländischen Städten diese Läden, die das dann in so Schubläden haben.
Ja,
das sind
dann
so Glaswände mit so, das sieht aus wie so Postfächer.
Wie so ein Snackout. Es ist einfach ein Snackautomat. Es sieht aus.
Aber so eine ganze Wand.
Ja, es sind wie
alles
Postfächer.
Durchsichtig, ja.
Du hast recht.
Ja, wo wir gerade bei fettigen Sachen sind, kann ich dir vielleicht mal eine lustige Story aus Aachen erzählen, was auch mit fettigen Sachen zu tun hat und mit True Crime.
Keine Kategorie.
Gibt's vielleicht noch, aber ich will dir die zum Abschluss noch erzählen.
Lustige Story aus Aachen.
Das Bistum Aachen hat einen Gefängnisseelsorger fristlos gekündigt, nachdem er Drogen in eine Justizvollzugsanstalt geschmuggelt haben soll. Der Seelsorger soll am 19. Juli 13 Döner für eine Gruppenveranstaltung in die Strafanstalt mitgebracht haben, zitierten mehrere Medien aus einem internen Bericht des nordrhein-westfälischen Justizministeriums. Bei einer Kontrolle seien auffällig geformte Döner entdeckt und in fünf von ihnen statt Fleisch und Salat insgesamt 153 Gramm Haschisch, mehrere Mobiltelefone und Ladegeräte gefunden worden.
Uiuiui, das ist ja noch gar nicht mal wenig Gras, was da reingeschmuggelt wurde.
Bistum Aachen.
Damn boy,
that went really bad. Ja, das ist natürlich blöd, ne?
Oh, dann die armen Döner, oh, ey. Aber wie dämlich, weißt du, dann war bestimmt der Plan, der Priester bringt uns das rein.
Und das war ein Seelsorger, du weißt ja nicht, ob das ein Priester war.
Ein Seelsorger ist ein Priester.
Kann ein Seelsorger nicht auch jemand anders sein?
Das ist schon ein Priester. Oh, der Priester bringt das mit rein und dann sagen wir einfach, wir nehmen den Döner mit in die Zelle. Das fällt keinem auf.
Ich frage mich gerade, wie die den dazu dumm überredet gelaufen haben oder ob der sich extra auf die Stelle beworben hat, um die Döner da reinzubringen.
Du musst schon halt ein Studium machen, wenn du Priester werden willst.
Aber vielleicht hat er das Studium ja nur gemacht, um die Döner.
Na, ich weiß es nicht.
Oh Mann, ey.
Vielleicht wollte er den Jungs einfach was Gutes tun. Bisschen Gras, bisschen Haschig. Handys.
Haschisch ist kein Gras.
Ah, Haschisch war das. Nee, das ist kein Gras.
Was ist Haschisch?
Das ist das Harz oder der Blütenstaub so gepresst. Ich weiß nicht genau, was genommen
wird. Sieht das nicht aus wie so Knete?
Ja, ich glaube, das sind so braune Batzen.
Okay. Aber kommen wir zu unserer offiziellen Kategorie. Ich habe heute eine Guilty Pleasure Kategorie für dich dabei.
Guilty Pleasure.
Und zwar möchte ich heute, dass du drüber nachdenkst, ob du etwas Guilty Pleasuriges hast zum Thema Autofahren. Hatten wir das schon mal? Nein, ne? Wenn doch, unser Gehirn ist heute Matsche, aber er müsste das erst nochmal anhören. Ja, kommt was dazu.
Also, Guilty Pleasure, ich esse halt im Auto und ich frühstücke auch im Auto.
Aber machst du das gerne? Also, weil du das gerne machst, weil bei Guilty Pleasure geht es ja darum, was...
Ja gut, ich singe halt laut im Auto mit. Und,
okay, jetzt kommen wir, aber das machst halt du schon nie, wenn ich dabei bin. Aber das erklärt, warum ich heute Morgen fast einen Herzinfarkt hatte, als ich die Zündung angemacht hat und mich fast weggefeuert hat.
Blasted!
Okay, das heißt, du singst dann so laut mit, ist dann Guilty Pleasure. Bist du dann auch so im Film drin?
Ich weiß nicht. Also einfach nur, ich fühle die Musik dann und dann auf der Straße.
Würde ich ja gerne mal Mäuschen Autobahn spielen, ne?
Ganz schlimmes Rookie von Boys That's Fire im Auto.
Okay, ballert. Da bestimmt Jazz und Brand von Grabesstille Podcast. Okay,
sorry.
Konzert zu Ende, ja?
Mhm.
Okay.
Ja, was ist denn dein Auto Guilty Pleasure? Beim Autofahren.
Mein Guilty Pleasure ist eher mein alter Ego, was ich im Auto entwickle.
Okay, tell us more about it, please.
Du weißt, als wir früher den kleinen Peugeot hatten, den kleinen roten Peugeot, da habe ich mich schon gefühlt wie Bad Baba auf jeden Fall. Aber jetzt, seitdem ich ein richtig cooles neues Auto habe oder wir eins haben, fühle ich mich, wie soll ich sagen, mein alter Ego heißt John. Ich habe eine Glatze. Ich gucke gerne Filme mit Vin Diesel. Meine Harley Davidson steht Triple im X. Keller. Aber wenn ich in meinem Auto sitze, fühle ich mich eigentlich auch ganz cool. Und eigentlich mutiere ich zu so einem Mitte 50 Midlife-Crisis-Mann.
Du trägst auch Ed Hardy.
Ich trage definitiv Ed Hardy. Ich habe meinen Arm so aus dem Fenster. Ich mache auch nicht die Musik leise, wenn ich an der Ampel stehe. Not going to happen. Ich überlege gerade mal noch. Ich parke so ein. Ihr könnt jetzt die Bewegung nicht sehen.
Sie macht so eine Hand, als wäre da so ein Knüppel am
Manchmal mache ich auch den Dad-Move und greife hinter den Rücksitz zum Eisenwagen.
Mach ich aber auch.
Das ist aber eigentlich so ein Dad-Move, glaube ich. Und was mache ich noch? Manchmal gucke ich auch Leuten hinterher, aber dann so, weißt du, so als ob ich so, als ob ich mal der Mäuserich wäre, als ob ich, also ich catcalle niemanden oder so, also ich belästige niemanden aus dem Auto, aber ich fühle mich, als könnte ich es machen. Ich mache es aber nicht.
Hör jetzt einfach auf.
Und meistens höre ich Don Henley, Boys of the Summer dabei.
Das passt jetzt aber gar nicht dazu.
Warum nicht? Doch, er singt doch Your Brown Skin Shattered in the Sun. Also ich stelle mir halt vor, wie meine ganzen...
Aber er ist ja nicht so ein armer, verzweifelter Teenager, der keine Frauen abkriegt.
Nee, er ist doch der Typ, der die Girls am Reservoir beim Bräunen zuguckt.
Aus dem Busch raus.
Keine Ahnung. Also, ne, falls ihr den Song nicht kennt, Don Henley, Boys of the Summer.
Oder von The Atari.
Ja, hast du beim letzten Mal schon gesagt.
Ewiger Kampf zwischen Kati und mir.
Ja, es wird sich nie ändern. Ja, kurzer Ausblick in die nächsten Folgen. Es wird jetzt in 2 Wochen natürlich noch eine Folge geben. Dann sind wir auch wieder mit Blutspuren-Podcast unterwegs. Und danach werden wir nochmal eine kleine Pause, so, ich sag mal, Mitte September einlegen, weil Raffi und ich dann im Umzugsstress sind.
Yes.
Ist meine beste Freundin heiratet. Ihr kennt das ganze Spiel, was da alles dazu gehört. Und da muss ich mir einfach ein bisschen Zeit für nehmen. Und ja, wir hoffen auf jeden Fall, dass ihr dranbleibt, euch die alten Folgen vielleicht nochmal anhört. Ansonsten kann ich euch auch nochmal empfehlen, auf unserer Instagram-Seite zu gucken. Da haben wir ganz viele Podcast-Empfehlungen in den Highlights für euch abgespeichert. Und bis dahin sagen wir nur noch Tschüss.